Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute durch die Sendung. Wir sitzen heute mal nicht in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft, sondern heute sind wir ausgewichen auf ein Ausweichquartier. Und zwar sind wir heute im Deutschen Rheuma-Forschungszentrum. Das ist auch ein Leibniz-Institut und das ist jetzt auf dem Campus Charité Mitte, weil die Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft, da werden die Räumlichkeiten renoviert und saniert und da ist natürlich so viel Baulärm, da können wir leider nicht aufnehmen. Und ich sitze heute aber trotzdem zusammen mit meinem lieben Podcast-Partner Hans-Dieter Hölche. Hallo Hans-Dieter.
Hallo, hallo Bernd.
Bevor wir richtig starten hier mit unserem heutigen Thema, habe ich noch ein, zwei kleine Ankündigungen zu machen. Und zwar, ja, es tut mir leid, dass wir in letzter Zeit ein bisschen Verzögerung haben in den Publikationen der Episoden, aber wir sind immer noch dabei, den Server zu migrieren. Da gibt's so ein paar kleine Hakeleien, weil wir im Hintergrund auch noch ein bisschen das System noch ein bisschen ändern wollen und das sorgt eben dafür, dass ich da so ein bisschen eingebunden bin und mich weniger um die Rekrutierung neuer GesprächspartnerInnen und auch um die Ausarbeitung mit dir für neue Themen beschäftigen kann. Deswegen tut es mir ein bisschen leid, aber geht halt nicht anders gerade. Und dann, Hans-Dieter, wir haben wieder mal ein Feedback bekommen, und zwar zu unserer letzten Episode, zu dem Vitamin A-Teil. Ja. Da hast du ja so ein bisschen ironisch gemeint, dass du nicht wüsstest, warum Spinat grün ist. Und da hat uns natürlich ein netter Apotheker erklärt, dass die Karotte als Speicherwurzel eben kein Chlorophyll enthält und in den Spinatblättern ist eben Chlorophyll drin.
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ja, aber ich fand's,
das ist auch nett.
Ich fand es
völlig recht. Ich sehe vernünftige Erklärung, die ich hätte auch geben können, aber ich fand das witzig, was ich gesagt habe.
Ja.
Und man hätte es erklären können.
Ja, aber das hätte natürlich jetzt in diesem Thema dann wieder noch ein Tor aufgemacht, nochmal so einen Seitenkanal aufgemacht.
Egal, das war nett von dem Herrn.
Ich weise das nur hier drauf hin. Er hat uns da ein, zwei nette Links hinterlassen und zwar auch zu einer Sendung von der Sendung mit der Maus. Und da wird es nämlich erklärt, die machen das dort am Beispiel der Blätter im Herbst, wieso, dass die sich rot verfärben. Und da ist es natürlich so ähnlich. Da hast du natürlich die roten und gelben Farbstoffe.
Ja.
Und wenn der Baum das Chlorophyll zurückzieht, dann bleiben die natürlich in den Blättern übrig.
Ja, ja. Völlig richtig.
Genau.
Und dann, schön, weil es logisch ist.
Ja, genau. Ja. Dieses Feedback hat mich so ein bisschen getriggert, weil ich suche schon lange auch noch eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner in Richtung pharmazeutische Biologie, weil ich würde natürlich gerne mal ein bisschen ausführlicher noch, so wie ich es jetzt mit dir in der pharmazeutischen Chemie gemacht habe, auch diesen Teil mal ein bisschen betrachten, um dann vielleicht genauer erklären zu können, zum Beispiel welche Wirkstoffe aus welchen Pflanzen kommen und wie man die entdeckt hat und so weiter. Mhm. Das wäre ein schönes Thema, aber leider habe ich bisher noch keine oder hat sich bisher noch kein Gesprächspartner, keine Gesprächspartnerin gefunden. Also, falls ihr da eine Idee habt, liebe Zuhörer, könnt ihr gerne auf mich zukommen und sagt, melde dich doch mal bei der oder denjenigen.
Ich weiß nicht, ich muss jetzt ein bisschen grinsen. Ne? Ein Gesprächspartner findest du nur jemand, der furchtbar viel Zeit hat. Du musst irgendeinen pharmazeutischen Biologieprofessor oder Dozenten oder was auch immer oder auch Apotheker, der sich dafür interessiert hat, den musst du finden.
Mein Problem war, alle, die mich bisher angefragt haben, die haben mir halt abgesagt.
Weil das viel trotzdem Zeit ist. Ja,
genau.
Du kannst ja froh sein, dass du mich wenigstens hast.
Bin ich ja auch. Ich bin super froh, dass ich dich habe. Ja, aber deswegen, wenn jemand eine Idee hat als Gesprächspartner oder Partnerin, die auch Interesse hat und sich dann vielleicht dafür bereit erklären würde, weil das ist natürlich für mich auch immer ein bisschen komisch, wenn ich für mich wildfremde Leute anspreche, hätten sie nicht Zeit oder Lust, mit mir einen Podcast zu machen zur pharmazeutischen Biologie und ich die ganze Zeit Absagen einkassiere, ist natürlich ein bisschen schade.
Das Leben ist hart, mein Lieber.
Jetzt kommen wir ja auch noch zu einem anderen harten Thema, weil wir wollen jetzt wieder mal eine neue Gruppe an Wirkstoffen uns vornehmen. Und es werden wahrscheinlich auch wieder mehr Teile werden, besprochen haben. Und zwar wollen wir uns heute mal um Antibiotika kümmern.
Gut, also Antibiotika, das ist ein nicht schöner Name, finde ich. Anti heißt gegen, das wissen wir alle. Bios heißt Leben, also gegens Leben. Also Arzneistoffe, Wirkstoffe, die gegens Leben sind, das ist ja ein bisschen komisch.
Nicht, ne? Eigentlich ein Widerspruch.
Da muss man ja gleich dazu sagen, gegen das Leben von Bakterien einschränkend. Deswegen, ich finde eigentlich den Ausdruck antibakterielle Wirkstoffe besser. Weil er ja im Prinzip nichts anderes aussagt, aber klarer ist als Antibiotika, wo man sich ja sofort erschrecken muss. Nee, das nehme ich nicht. Also antibakterielle Wirkstoffe, darüber wollen wir jetzt reden eine Zeit lang. Und da müssen wir uns natürlich rantasten, müssen wir erstmal definieren, was sind denn Bakterien? Bakterien sind Lebewesen, Organismen, das gleichbedeutende ist ein Synonym, Lebewesen oder Organismus. Und das sind als Besonderheit halt einzellige Organismen. Und was noch wichtiger ist, sie haben keinen Zellkern. Ein anderer Name für solche einzelligen, kernlosen Organismen ist auch Prokaryoten oder Prokaryonten. Dann haben sie aber, das ist ganz wichtig, nicht nur eine Zellmembran, die jede Zelle umgibt, egal von welchem Organismus, sondern auch eine Zellwand. Und das ist jetzt das besondere Charakteristikum auch von Bakterien, diese Zellwand, die sie umgibt. Wichtig ist, dass die Wirkstoffe, die antibakteriellen Wirkstoffe, dass die alle irgendwie eingreifen in lebensnotwendige Systeme der Bakterien. Das bedeutet eigentlich, weil sie nur sozusagen lebensnotwendige Systeme von Bakterien angreifen, dass sie für Säugetiere verhältnismäßig untoxisch sind. Eigentlich sollten sie das sein. Das sind sie auch. Das Problem bei der Therapie mit antibakteriellen Wirkstoffen ist eigentlich die Resistenzentwicklung. Und da ist der Mensch selber schuld dran, weil lange, lange Zeit die antibakteriellen Wirkstoffe halt sehr unvernünftig eingesetzt worden sind. Verschrieben, wenn es nicht notwendig war, zu kurz verschrieben und so weiter. Und hat den Bakterien die Möglichkeit gegeben, Abwehrmechanismen zu entwickeln. Deswegen diese Resistenzen. Wir werden auch gleich zu Anfang solche Systeme kennenlernen, die Bakterien sowieso schon haben, gegen die man irgendwas machen muss, damit eine bestimmte Klasse von antibakteriellen Wirkstoffen überhaupt wirken kann. Die Angriffspunkte, um die zu nennen, das sind eigentlich drei. Die wichtigste, sage ich mal, weil sie eigentlich auch für die Sorte oder für den Typus von antibakteriellen Wirkstoffen eine Rolle spielt, die am längsten bekannt sind. Das sind die Beta-Lactam-Antibiotika oder antibakteriellen Wirkstoffe. Penicillin gehört dazu. Die wirken auf die bakterielle Zellwand. Also das ist der eine Angriffspunkt. Dann ist ein weiterer Angriffspunkt die Proteinsynthese, speziell von Bakterien. Darüber werden wir dann genauer reden. Es gibt besondere Ribosomen bei den Bakterien, die anders sind. Und dann kann man auch noch die Zytoplasmamembran angreifen und die Integrität dieser Zytoplasmamembran stören, sodass dann auch das Bakterium absterben kann. Das ist erstmal so eine Einleitung. Als nächstes muss man gleich loslegen, dass es zwei Typen von Bakterien gibt, die sich eigentlich unterscheiden lassen durch eine ganz, ganz einfache Farbreaktion. Das ist die sogenannte Gram-Färbung, G-R-A-M, Gram-Färbung. Der Erfinder hieß Gram. Da ist es so, dass man diese Gram-Färbung so durchführt, dass man einen Farbstoff nimmt, meistens ist das Kristall violett, und damit die Bakterien anfärbt, dann einen zweiten Stoff noch dazu gibt, und zwar so eine Jodlösung. Das ist so ein Komplex von, also eine Komplex Kaliumjodid und wo Jod gelöst ist. Und dann werden die Bakterien angefärbt, aber damit ist die Reaktion nicht zu Ende. Jetzt muss man versuchen, diesen Farbstoff wieder auszuwaschen. Und das geht mit Ethanol. Also in Ethanol ist dieses Farbstoff-Jod-Gemisch löslich. Und bei den Gram-positiven Bakterien, da ist die Zellwand so groß, so dick, so ein dreidimensionales Gebilde, diese Zellwand, und die ist so dick, dass das Ethanol das nicht auswaschen kann. Deswegen Gram positiv. Bei den Gram negativen ist die Zellwand sehr, sehr dünn. Viel, viel dünner. Ein 40stel so dünn oder 30stel so dünn. Und da kann man diesen Farbstoff mit Ethanol auswaschen, deswegen Gram negativ. Nun ist das ein bisschen auffällig, dass so eine Färbereaktion, so eine simple, dass die diese beiden Typen von Bakterien unterscheiden kann. Und das ist deswegen noch aufregender eigentlich, weil diese beiden Bakterientypen, Gram-positive und Gram-negative, sehr unterschiedliche Biochemie haben. Das sind sehr unterschiedliche Lebewesen, obwohl sie beide Bakterien sind, keinen Zellkern haben und so weiter. Bei den Gram-positiven mit der dicken Zellwand ist das so, dass die eigentlich überhaupt nichts können. Die haben überhaupt keine eigene Biosynthese-Möglichkeit. Die haben kaum Enzyme, nichts. Sie können nichts selber machen. Das heißt, sie müssen alles, was sie brauchen zum Leben, müssen sie aufnehmen. Das bedeutet erstens, dass die Zellwand durchlässig sein muss, damit das ganze Material von außen leicht reinkommen kann. Das zweite ist aber, dass die Zellwand auch noch sehr stabil sein muss, weil wegen der Lösung all dieser Wuchsstoffe und alles, was das Bakterium braucht zum Leben, was gelöst ist im Zytoplasma, da hat das einen sehr hohen osmotischen Wert.
Ah, okay.
Das ist also ja. Sehr, sehr hoher Druck in
ja, drin, ja, damit osmotischen die nicht, Druck. Damit die nicht platzt.
Dass sie nicht platzt, genau.
Muss die dann praktisch wie eine Kapsel haben, die ja. Dann aber so porös ist, dass sie trotzdem die ganzen Nährstoffe, die sie braucht,
ganz genau.
Rein und den, wahrscheinlich die Metaboliten, die sie dann
ja,
die verbraucht,
müssen wieder raus. Ganz ja. Genau. Also permeabel muss sie sein, diese Zellwand, aber sehr stabil. Also mechanisch sehr stabil. Bei den Gram-Negativen ist es ganz anders. Die können eigentlich alles selber machen. Die haben eine ausgefingelte Biochemie. Die brauchen nur eine Kohlenstoffquelle. Das ist meistens Glucose. Dann brauchen sie eine Stickstoffquelle. Dann nehmen sie Nitrat auf. Und sonst brauchen sie überhaupt nichts. Sie sind autark. Auf diesen wenigen Stoffen, die sie aufnehmen müssen, darauf basieren können sie alles machen, was sie brauchen zum Leben. Das funktioniert alles wunderbar. Das bedeutet jetzt, dass diese Zellwand, weil sie nichts aufnehmen müssen, sehr impermeabel sein kann. Und zum anderen heißt es, dass sie nur dünn sein muss, weil der osmotische Druck ist gering. Und nun ist es so, wenn man sich das anschaut mal genau, dann müssen wir jetzt natürlich drüber reden, so ein bisschen, woraus besteht denn die Zellwand? Die Zellwand, die besteht immer aus Ketten von Kohlenhydraten. Und zwar nennt man die Glykane. Ich werde gleich darüber reden, was Glykane sind. Und diese Glykanketten, diese Kohlenhydratketten, die sind durch kurze Oligopeptide miteinander verknüpft. Und damit wird auf diese Art und Weise ein dreidimensionales Gebilde produziert. Heißt übrigens Murein, um das gleich zu sagen. Murein heißt dieses Kohlenhydrat-Oligopeptid oder auch Peptidoglykan nennt man das auch, weil der Kohlenhydratanteil Glykan halt ist und dann eben Aminosäuren dann noch dranhängen, also Peptidoglykan oder Murein. Das sitzt auf der Plasmamembran drauf und ganz außen gibt es immer noch so eine Schicht von sauren Kohlenhydraten, also Polysaccharide, Zucker, saure Zucker hängen da oben drauf. Die haben meistens was zu tun mit dem Immunsystem. So, und jetzt wissen wir, was es ist. Wir haben also die Membran, wir haben die Zellwand, also diese Murein-Schicht und ganz außen dann diese sauren Kohlenhydrate oder Polysaccharide. Und jetzt ist das so, dass bei den Gram-Positiven der Durchmesser von so einer ganzen Wand 80 Nanometer beträgt. 80 Nanometer. Man kann das auch umsetzen, das sind ungefähr 40 Schichten an Glykansträngen. Sehr, sehr viel.
Das ist viel, ja.
Bei den Gram-Negativen, da haben wir die Plasmamembran natürlich, dann haben wir die Murein-Schicht und die ist häufig nur eine einzige Schicht dick. Und dann haben wir aber außen dran noch mehrere zusätzliche Schichten, die man so zusammenfasst als äußere Membran. Das ist also Material, das immer Fette enthält. Das sind Liposaccharide und Lipoproteine, also zwei Typen von Schichten, aber jedes Mal mit Fetten versehen. Liposaccharid und Lipoprotein. Und dann ist außen auch noch wieder diese saure Zuckerschicht da.
Polysaccharidschicht.
Ja, ja, okay. Saure Polysaccharide, ganz genau.
Das heißt eigentlich dann, dass die Gram-Negativen sind zwar dünner, aber auch deutlich komplexer aufgebaut in ihrer Zellstruktur.
Ja, und man kann auch gleich sagen, weil wir ja über Arzneimittel reden wollen, es ist schwierig, die zu treffen, weil diese Liposaccharide und Lipoproteine da noch haben. Das heißt, die haben dann nochmal eine dicke Membran und diese Zellwand. Also Membran, Murein und dann diese zusätzliche äußere Membran und so, das ist immerhin auch noch 10 bis 20 Nanometer dick. Also immerhin nur bis zum Viertel manchmal von den Gram-Positiven. Das heißt, die Murein-Schicht ist ganz, ganz dünn, aber diese anderen fetthaltigen Schichten, die sind also deutlich dicker. Ne?
Naja, das ist ja dann wie so ein Wachsüberzug eigentlich dann. Ne?
Bei den Tuberkulose-Bakterien, die sind ganz abgeschottet. Jetzt haben wir so eine Vorstellung davon, dass was Gram-Positive und Gram-Negative unterscheidet im Zellwandaufbau. Und wir wissen auch, was chemisch in der Zellwand drin ist, also welche Materialien. Aber jetzt wollen wir die natürlich ein bisschen genauer noch uns anschauen. Was ist denn Glykan, diese Kohlenhydrate? Glykan-Kette besteht abwechselnd aus zwei unterschiedlichen, aber sehr ähnlichen Bausteinen. Und zwar sind das, wenn man so will, Zuckermoleküle, aber Aminozucker. Also, jetzt müssen wir uns mal wieder Glucose vorstellen. Wir haben ja häufiger schon mal uns Glucose-Molekül so beschrieben. Das ist ja ein Sechsring, wo ein Kohlenstoff durch einen Sauerstoff ersetzt worden ist. Es ist ein gesättigter Sechsring. Chemisch heißt es auch Tetrahydropyran, nebenbei gesagt, aber nur nebenbei. Und wenn wir uns das Molekül dann vorstellen, dann hatten wir das auch schon mal so beschrieben, dann kann man sich das so vorstellen, nicht als Schiffchen, sondern als ein Stuhl oder Sessel besser.
Ja.
Das heißt, wir haben einen Kohlenstoff, der schaut nach oben. Dann haben wir vier Kohlenstoffe in der Ebene und einen Kohlenstoff, der schaut nach unten. Und wenn wir uns das mal so bitte vorstellen, dann ist der Kohlenstoff, der nach oben schaut, links oben und der nach unten schaut, ist rechts unten.
Mhm.
Jetzt, wo sitzt der Sauerstoff? Der Sauerstoff, der sitzt hinten, neben dem Kohlenstoff, der nach unten schaut. Der Kohlenstoff, der nach unten schaut, neben dem Sauerstoff, den nennt man Position 1. Warum das ist, kann man mal in meiner Chemiestunde nachgucken, will ich jetzt nicht drüber reden. Dann geht's weiter, 2, 3, 4, 5. Der Sauerstoff ist nicht 6, sondern der Kohlenstoff 6, der sitzt vom Ring nach außen, und zwar neben der Spitze, die nach oben schaut, rechts davon, also links neben dem Sauerstoff,
auf gut Deutsch gesagt.
Da ist noch ein Kohlenstoff, das ist der sechste Kohlenstoff. Und an jedem Kohlenstoff sitzen bei Glucose Hydroxylgruppen, die abwechselnd nach oben und nach unten schauen. Das wollen wir jetzt also nicht genauer darauf eingehen. Und jetzt ist das so, dass bei diesen Glykanmolekülen ein Sauerstoff, also eine Hydroxylgruppe auf gut Deutsch gesagt, durch eine Aminogruppe, durch eine NH2-Gruppe ersetzt ist. Und zwar die, die in der Position 2 sitzt und die schaut nach unten, kann man gleich dazu sagen. Und diese Aminogruppe, die ist mit Essigsäure nicht verestert, sondern acyliert. Also ist ja ein Amid an der Stelle.
Ja.
Also da hängt Essigsäure dran oder anders gesagt ein Acetylrest, COCH3. Und das Ganze heißt dann N-Acetylglucosamin. Und um nicht immer diesen langen Namen sagen zu müssen, kann man das auch abkürzen als NAG, NAG. Der zweite Baustein, der sogar noch wichtiger ist als dieser NAG, das ist N-Acetylmuraminsäure. Die hat also alle Ingredienzien, die ich jetzt erwähnt habe, für das NAG, auch die Acetylgruppe am Stickstoff, also auch ein Glucosamin.
Ja.
Und jetzt ist aber noch zusätzlich an dem Sauerstoff in der Position 3, also an dem Sauerstoff benachbart zu dem Kohlenstoff 2, wo die Aminogruppe sitzt, da hängt jetzt dran ein Ether. Und zwar ist da über den Sauerstoff in Milchsäure verethert. Wenn man davon hört, dass es jetzt Milchsäure ist, dann denkt man ja zuerst natürlich, die Milchsäure würde da als Ester dranhängen über die Carboxylatgruppe. Das wäre natürlich sehr unvernünftig für die Bakterien, weil Ester bekanntermaßen sehr leicht zu spalten sind. Schon bei Regen gehen die kaputt. Also Bakterien will ja auch im Regen spazieren gehen. Also ja. Ein Ester darf das nicht sein. Es ist also ein Ether. Und ganz kurz zur Erinnerung, was ist Milchsäure? Milchsäure ja. ist eine Säure mit drei Kohlenstoffen, also eine Propionsäure. Aber in der Alpha-Position hat es eine Hydroxylgruppe. Und über diese Hydroxylgruppe wird dann der Ether ausgebildet zu der Hydroxylgruppe des N-Acetylglucosamins.
Genau, da sind dann die zwei alkoholischen Gruppen, die ja. dann da zusammenkommen.
Genau. Ah, okay. Genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass die N-Acetylmuraminsäure, abgekürzt als NAM auch bezeichnet, dass die aus NAG gebildet wird. So, das sind die beiden Bausteine, die also diese Glykankette machen. Immer abwechselnd. NAG, NAM, NAG, NAM. Und jetzt, wozu brauchen wir denn jetzt noch dieses NAM? Wir brauchen dieses NAM, und zwar die Carboxylatgruppe oder Carboxylgruppe, den Säurerest, um dort die Peptide dranhängen zu können. Diese Verknüpfung zwischen den Glykanketten erfolgt immer nur von einem Murein zum anderen Murein der zweiten Kette.
Genau, weil da jetzt sozusagen diese Säuregruppe als reaktiver Teil frei ist, woran man ein Peptid dann eben anfügen kann.
Irgendwie mit der Aminogruppe kann natürlich amidartig auch schön stabil. Amide sind ja stabil genug. Genau, so geht das. Und diese kurzen Peptidverbindungen zwischen Glykansträngen, die sind jetzt nicht so ganz einfach, die sind dann wieder ein bisschen kompliziert. Das sind zwei Typen. Da unterscheidet man einmal den ersten Teil, der direkt dranhängt am der Muraminsäure. Das ist ein Tetrapeptid. Und daran hängt dann noch eine sogenannte Peptidbrücke. Jetzt ist das wichtig. Dieses Tetrapeptid ist bei allen Bakteriensorten, allen, die es gibt, immer identisch. Sie besteht aus einem Alanin, dann aus einer sauren Aminosäure, und zwar eben Glutaminsäure oder einer anderen sauren, aber meistens Glutaminsäure, und zwar D, also die falsche Chiralität. Nicht L wie das Alanin, sondern D. Dann die dritte Aminosäure ist eine basische Aminosäure, und zwar Lysin. Und dann die vierte ist wieder ein Alanin, aber ein D-Alanin. Also auch wieder falsche Chiralität eigentlich. Dieses Lysin wird häufig ersetzt durch eine andere basische Aminosäure. Die unterscheidet sich vom Lysin einfach dadurch, dass da neben dem Kohlenstoff, an dem die endständige Aminogruppe beim Lysin sitzt, noch eine Carboxylgruppe sitzt. Das ist deswegen sehr, sehr interessant, weil diese basischen oder sauren Aminosäuren natürlich immer eine große Rolle spielen auch für die Verknüpfung der Peptidbrücken. Die Peptidbrücken können dann sozusagen entweder über eine Säuregruppe oder durch eine Aminogruppe mit dem Tetrapeptid verknüpft sein.
Ja, wie es halt gerade besser passt. Dann. Du musst ja gucken, wenn der eine Terminus schon belegt ist, dann muss ich die anderen nehmen können.
Und diese Peptidbrücke geht dann immer von einem Tetrapeptid zum Tetrapeptid einer anderen Kette. Das ist erstmal der Aufbau. Das Tetrapeptid immer identisch bei allen Bakterien. Die Peptidbrücke sehr, 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 sehr unterschiedlich. Können alle möglichen Aminosäuren sein, entweder nur eine. Es gibt welche, da ist nur ein Glycin. Es gibt welche, da sind 5 Glycine als Peptidbrücke. Die Variabilität der Bakterien und die geringen Unterschiede in den Zellwänden von einem Bakterium zum anderen, die beruhen immer auf der Chemie, also auch der Aminosäurezusammensetzung, kann ich genauer sagen, der Peptidbrücke.
Ja, das ist das, was die einzelnen Bakterien voneinander unterscheidet.
Genau.
Das andere, das Gerüst, also dieses Muramin,
identisch.
Also MAN und MAG ist immer, bis zum Tetrapeptid bleibt es immer identisch, nur dieser Zwischenpunkt.
Ja, und beim Tetrapeptid eben die sauren Aminosäuren und basischen, die können auch geringfügig unterschiedlich sein, aber wichtig ist, dass es eben eine saure drin ist und eine basische, wegen der Möglichkeit der Anheftung da.
Also zumindest vom Konzept her sind sie immer gleich.
Ja, absolut. Beim wachsenden Bakterium ist es ja so, also bevor es wächst oder sich teilt, ist ja die Zellwand natürlich absolut geschlossen. Muss sie ja sein. Es muss ja mechanisch stabil sein, das Gebilde. Wenn es jetzt anfängt zu wachsen, dann müssen ja an einer Stelle, muss es aufgeschnitten werden, der Glykanstrang. Und dann muss Material dazwischen geschoben werden. Das ist also ein hochkomplexer Vorgang, der auch zeitlich unheimlich gut getaktet sein muss.
Ja, klar.
Denn niemals darf das Bakterium, wenn es wächst, seine Stabilität verlieren.
Ja,
sonst wäre es geliefert, sonst wäre es erledigt.
Ja, klar, dann platzt es und geht kaputt.
Und für diese Aufgabe gibt es eine Reihe von Enzymen, die in der Zellmembran, in der Plasmamembran drin sitzen und die das alles erledigen. Und die nennt man Penicillin-Binding-Proteins, PBP. Penicillin-Binding-Proteins deswegen, weil, wie wir noch sehen werden, die Penicillin binden, also das antibakteriellen Wirkstoff Penicillin, den wir dann gleich als ersten oder als ziemlich zu Anfang besprechen werden, den binden die. Und diese Penicilline greifen an diesen Enzymen an. Besonders in einem Subtyp davon. Da greifen sie an. Das werden wir alles noch besprechen. Was mir wichtig ist, eben darzustellen, dass das ein sehr hochkomplexer Vorgang ist, wenn ein Bakterium wächst und sich teilt. Und dass es kein Wunder ist, dass wenn es eben Wirkstoffe gibt, die in diesen Vorgang eingreifen, dass die Bakterien dann eben absterben können. Besonders wachsende Bakterien.
Ja, also wir machen jetzt also mit der Beschreibung dieser Oberfläche so ein bisschen auch schon die Zielsuche für unsere zukünftigen antibakteriellen Stoffe.
Ja, wir sagen, wo man eingreifen kann.
Wo es Potenzial gibt, damit man dann sich was überlegen kann.
Ja, okay. Ein Problem ist natürlich folgendes. Die Bausteine, die werden natürlich im Zytoplasma produziert. Und dann müssen diese Bausteine nach außen. Die müssen durch die Plasmamembran durch. Die müssen außen arbeiten. Außen ist die Zellwand. Wenn wir jetzt irgendwas schneiden wollen und irgendwas einfügen wollen, dann braucht man Energie. Wie soll das gehen? In der Zelle hat man immer diese energiereichen Phosphate, UTP, ATP, GTP. Die kennen wir ja alle, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Die werden verbraucht, um eben irgendwelche Reaktionen durchzuführen. Außen geht das nicht. Das heißt, das ist schon mal ganz wichtig, es muss diese Zellwandsynthese so funktionieren, dass man außen keine zusätzliche Energie braucht. Und das lösen die Bakterien so, dass sie bei der Biosynthese der Bausteine kein Tetrapeptid anheften, sondern ein Pentapeptid. Das heißt, an dem endständige D-Alanin wird noch ein D-Alanin angeheftet. Das heißt, wir haben am Ende von diesem Pentapeptid ein D-Alanyl-D-Alanin-Dipeptid als Ende. So. Und jetzt wird einfach außerhalb der Plasmamembran, also beim Aufbau der Zellwand, wird dieses zusätzliche D-Alanin abgespalten. Und die Bindungsenergie, die dort drin ist, die wird sofort benutzt, um in dem wachsenden Glykanstrang eben eine neue Bindung herzustellen.
Das tauscht sozusagen nur den Platz aus mit dem, wo es hingehört. Ja,
und dafür sind diese Penicillin-Bindungsproteine da. Da wird also dieser D-Alanyl, D-Alanin-Dipeptid gebunden und dann wird das eine endständige D-Alanin rausgeschmissen und das vorherige D-Alanin, also das an der vierten Position, das wird dann sozusagen angeheftet an einen Glykanstrang, wo vorher die Bindung gespalten worden ist, wozu andere Penicillin-Binding-Proteins verantwortlich sind, um da sich dann reinzuschieben. Und dann hinterher werden dann noch diese neuen Bausteine verknüpft wieder mit dem anderen Peptidbrücken und Tetrapeptiden von anderen Glykansträngen. Also man kann sich, wenn ich das so beschreibe, schon vorstellen, dass das ein wahnsinnig komplizierter Vorgang ist.
Komplex ist es, ja.
Also die Energie in der Bindung, das reicht ja, sich vorzustellen, die wird nicht frei, sondern die wird sofort im Enzym dazu benutzt, um eine neue Bindung zu machen. Aber jetzt kommt ja das nächste große Problem. Wie sehen denn diese Bausteine eigentlich aus? Die sind sehr, sehr groß. Die können man sich gar nicht vorstellen, dass sie eigentlich durch die Plasmamembran durchgehen. Denn sie sind ja auch noch verhältnismäßig polar. Ich muss es beschreiben. Das geht damit los, dass wir ein Muramin, also NAM-Baustein haben. Und dieses NAM, das wird jetzt erstmal im Zytoplasma aktiviert. Und zwar aktiviert, indem es mit UTP, Uridintriphosphat, wechselwirkt. Das heißt, wir haben jetzt ein NAM-UDP. Das ist der erste Baustein. Die Energie ist da. So. Das nächste, was jetzt passiert ist, dass an dieses aktivierte NAM das Pentapeptid angeheftet wird. Brauchen wir, haben wir gesagt, warum? Nicht ein Tetra, sondern Pentapeptid. Das wird da angeheftet. Als nächstes wird an diesen Baustein dann das NAG angeheftet. Das NAG ist vorher auch aktiviert worden durch Wechselwirkung mit Uridintriphosphat, also UDP-NAG, was dazukommt. Und dann kommt als nächstes noch die gesamte Peptidbrücke dran. Je nachdem, 1, 5, 10 Aminosäuren. Also so ein großer Johnny. Wie soll dieses Riesending durch die Zellwand durch und vor allem durch die Plasmamembran durch? Die Zellwand, haben wir ja gesagt, die ist ja löcherig.
Ja.
Aber die Membran, die ist doch lipophil. Wie soll denn so ein großes Ding, wo da Kohlenhydrate drin sind, geladene Aminosäuren drin sind, wie soll das denn da durchgehen? Das Bakterium, was macht es, was muss es machen? Es muss diesen Baustein lipophil machen. Und diesen Baustein macht es lipophil, indem es da ein C55-Kohlenstoffgebilde, ein C55-Lipid dranhängt. Wo kommt das denn jetzt her? Naja, wir haben ja Isopren kennengelernt. 5 Kohlenstoffe, 55 sind 11-mal Isopren. Das ist also ein Undecaprenol, so nennt man das. Und hat auch den hübschen Namen Bactoprenol. Also dieses C55-Lipid ist aufgebaut aus 11 Isopreneinheiten. Und 11 sind es, damit das ganze Gebilde lipophil genug ist. Und wenn es nicht lipophil genug wäre, hätten sie noch ein paar mehr rangehängt, Isopreneinheiten. Aber dieses Gebilde, das geht also tatsächlich durch die Plasmamembran durch und kommt nach außen. Problem ist dann, außen kann man dieses C55-Lipid natürlich nicht gebrauchen. Wir brauchen ja nur diesen Baustein, der wirklich in die Zellwand rein soll. Also muss es außen wieder ein Enzym geben, das dieses abspaltet, das ist C55-Lipid. Das gibt es natürlich. Und dann muss das auch wieder in so einen Kreislauf eingehen.
Das wird dann wieder aufgenommen und.
Ja, wird wieder aufgenommen, kann ja leicht wieder durch. Wenn es mit dem ganzen Schlumpfatzstrang durch kann, kann es natürlich auch sehr gut wieder
alleine
wieder zurück. Und dann wird es wieder angeheftet an den nächsten Baustein. Das nennt man dann Lipidzyklus. Und das werden das sehen, diesen Lipidzyklus, den kann man auch blockieren. Und damit kann man also auch die Biosynthese der Zellwand nachhaltig blockieren. Das werden wir auch antibakterielle Wirkstoffe kennenlernen, die den Wirkungsmechanismus haben. Das wäre jetzt erstmal die Vorrede, die Komplexität der Biosynthese der Zellwand. Und jetzt kommen wir zu Wirkstoffen. Ich hatte ja gesagt, dass die Muraminsäure, N-Acetylmuraminsäure, dass die aus dem N-Acetylglucosamin gebildet wird. Ja, woher kommt denn jetzt die Milchsäure? Nun, wer chemisch versiert ist, der kann sich überlegen, dass das könnte doch Pyruvat sein, das da eine Rolle spielt. Und es ist doch tatsächlich so, Pyruvat wird benutzt, um eben diese Milchsäurerest an das NAG ranzubekommen, also um NAG in NAM zu überführen. Und dieses Pyruvat, also diesen Schritt und dieses Enzym, dass das durchführt, das kann man blockieren. Und zwar durch ein ganz, ganz einfaches Molekül, das nennt sich Phosphomycin. Das ist einfach ein Phosphatrest. Und an diesem Phosphatrest, da hängt ein kleiner Trizyklus dran, wo an der Spitze ein Sauerstoff ist. Das ist also 1, 2, 3 Kohlenstoffe. Und dann waren da 2 Hydroxylgruppen und da ist Wasser abgespalten. Und dann ist da also so ein kleiner Dreiring, Oxiranring, mit einem Methylsubstituenten noch. Und am anderen, am dritten Kohlenstoff hängt der Phosphatrest. Das ist das Phosphomycin. Und dieses Phosphomycin kann also das Enzym blockieren, dass das Pyruvat ans NAG dran heftet und also das N-Acetylmuramin biosynthetisiert. Schon an der Stelle kann das also unterbunden werden, die Zellwandsynthese. Und dieses Phosphomycin ist auch heute noch ein extrem wichtiger antibakterieller Wirkstoff, weil der gegen alle wirkt, Gram-positive, Gram-negative, also über die gesamte Bandbreite, weil es klein ist, auch in die Gram-negativen wunderbar rein kann. Da gibt es auch keine Resistenzen. Wir werden sehen, bei den Beta-Lactam-Antibiotika gibt es so viele Resistenzen, die durch dummen Einsatz bei den Bakterien entstanden sind, also Abwehrmechanismen. Fürs Phosphomycin gibt es keine. Das ist immer noch voll wirksam und kann sogar oral gegeben werden, kann aber auch injiziert werden. Ist ja auch gut löslich als Phosphat. Gut, also das ist die erste Möglichkeit. Phosphomycin, ein Wirkstoff, der sehr gut wirksam ist und auch heute noch aktuell eine große Rolle spielt. Zweite Möglichkeit einzugreifen ist an der Stelle, wo D-Alanin gebildet wird. Wo kommt jetzt plötzlich D-Alanin her? L-Alanin ist ja vorhanden, das ist eine natürliche Aminosäure. Und dann gibt es also Enzyme, die Invertasen genannt werden oder man es auch Ratzemasen nennen, aber ich finde Invertasen besser, die also das L-Alanin in D-Alanin überführen. Und das brauchen die Bakterien, müssen sie haben, um eben D-Alanin zu machen, weil sie den Baustein ja brauchen. Und sie müssen ja auch noch dieses D-Alanin-Dipeptid machen. Da gibt es auch ein entsprechendes Enzym für eine Synthase, also sowohl diese Invertase, die aus L-Alanin D-Alanin macht, also das war eine Invertase, und die Synthase, die 2-D-Alanyline zum D-Alanyl-D-Alanin-Dipeptid macht, die kann man blockieren, und zwar durch D-Cyclosyrinamid. Das ist also auch wieder ein sehr einfaches Molekül. Serin, wissen wir ja, was es ist. Können wir uns erinnern, das ist die Aminosäure, also Alanin eigentlich, wo eine Hydroxylgruppe dran sitzt. Amid heißt eben, dass die Carboxylatgruppe dieses Serins amidiert ist, also eine NH2-Gruppe trägt. Und die Hydroxylgruppe und die NH2-Gruppe, die bilden dann einen Ring. Und das ist das D-Cycloserinamid, ringförmig. Ne? Unter Wasserabspaltung haben wir dann da so einen Fünfring mit einem Sauerstoff und daneben die NH-Gruppe und da oben noch die beiden Kohlenstoffe, einmal mit einer Carbonylgruppe und einmal mit einer NH2-Funktion. D-Cycloserinamid. Und das ist ein Wirkstoff, der auch wieder sehr wichtig ist, um gramnegative Bakterien zu treffen, weil der so wenig polar ist, keine Carboxylatgruppe, nur eine NH2-Gruppe und dann sehr klein ist und dann verhältnismäßig gut in die Bakterien eindringen kann. Wichtigste Bedeutung hat diese Substanz eigentlich als Antituberkulotikum. Weil ich ja gesagt habe, die Tuberkulose-Bakterien sind gramnegative Bakterien, aber haben eine noch lipidere, wachsartigere Hülle als die normalen gramnegativen Kokken. Und jetzt unsere nächste große Gruppe ist natürlich jetzt die, die eigentlich am bekanntesten ist, wenn man über antibakterielle Wirkstoffe redet. Das sind die Beta-Lactame oder besser bekannt sind sie eben Penicilline, Cephalosporine, aber man muss Beta-Lactame sagen, weil es eben nicht nur Penicilline dazugehören. Penicilline, die hemmen jetzt, um das gleich vorweg zu sagen, eben diese, das haben wir aber schon kurz erwähnt, diese Penicillin-Binding-Proteins. Und zwar können sie das hemmen, weil die strukturelle Ähnlichkeit haben mit dem D-Alanin-Dipeptid der Pentapeptidbrücke. Da haben sie große Ähnlichkeit mit. Das werden wir sehen, wenn wir die beschreiben. Es gibt auch eine schöne Abbildung, die du sicherlich aufnehmen wirst, wo man das D-Alanin-Dipeptid über die Grundstruktur von den Penicillinen legen kann. Und dann sieht man, dass die strukturell sehr, sehr ähnlich sind und räumlich absolut vergleichbar sind. Und damit kann man verstehen, warum eben Penicilline an die Bindungsstelle für das D-Alanin-Dipeptid in den Penicillin-Bindungsproteinen geht und da gebunden wird. Wir werden gleich noch drüber reden, warum es dann überhaupt wirksam ist. Aber kommt als nächstes dran.
Genau. Ich will ja nicht spoilern. Wir wollen ja nicht spoilern.
Nein, also es ist so, dass Penicillin oder andere Beta-Lactam-Antibiotika, dass die eben diese Bindungsproteine, die so wichtig sind für die Biosynthese der Zellwand, alle blockieren können. Wegen der Strukturähnlichkeit mit dem endständigen Dipeptid. Das Wichtigste an den Penicillin ist eigentlich, und auch den Cephalosporin ist eigentlich, dass die Moleküle instabil sind. Denn wenn sie nicht instabil wären, dann hätten sie keine Wirkung. Sie müssen kaputt gehen in dem Augenblick, in dem sie sich an die Enzyme dranheften, und zwar an diese gerade genannte Bindungsstelle. Das Wichtige ist, dass sie dort kovalent gebunden bleiben. Das macht das D-Alanyl, D-Alanin-Dipeptid auch, aber da wird das endständige D-Alanin abgespalten und dann ist es wieder frei, das Enzym. Aber bei den Penicillinen oder den anderen Beta-Lactam-Antibiotika, da bleibt das Molekül dran hängen, weil nichts abgespalten werden kann.
Das ist so aufgebaut, dass eben diese Abspaltung nicht mehr funktioniert. Ja. Man kann es reinmachen, die Aktivierung sozusagen dort funktioniert, aber man kann den Teil eben nicht abspalten.
Es bleibt dran, es wird kovalent gebunden und das Enzym ist komplett for lifetime blockiert. Es kriegt es nicht wieder weg, das ist kaputt. Darauf beruht natürlich die gute Wirkung. Weil diese Bindungsproteine immer, wenn Penicillin dranhängt, haben sie keine Funktion mehr.
Ja.
Und in dem Augenblick, wo diese komplizierte, auch zeitlich getaktete Zellwandsynthese irgendwo unterbrochen wird, da bricht die Zellwandbakterium auseinander. Da kommt Wasser rein und die platzen und sie sind tot. Also in dem Augenblick, wo die ganze Hülle nicht mehr stabil ist und nicht mehr komplett geschlossen ist, ist das Bakterium tot. Ja. Gut, jetzt wissen wir, wie es wirkt. Jetzt wissen wir, dass die Struktur eine große Rolle spielt. Jetzt müssen wir uns die Struktur angucken. Nun, es gibt furchtbar viele, oder gab, muss ich sagen, jetzt gibt es gar nicht mehr so viele, es gab furchtbar viele Penicilline. Und die sich alle strukturell ein bisschen unterschieden haben. Aber das Allerwichtigste, der Kern, auch der Grund für die Wirkung, das ist ein Dipeptid, das gebildet wird, aus zwei Aminosäuren, und zwar, also klar, Dipeptid aus zwei Aminosäuren, klar, und zwar aus Cystein und Valin. Beide Aminosäuren sind R-konfiguriert, verwende jetzt nicht D und L, weil dies eine blöde, altmodische Möglichkeit ist, was Chiralität zu bezeichnen. Also R-konfiguriert sind sie beide, Cystein und Valin. Wie sind die jetzt miteinander verknüpft? Die sind jetzt so miteinander verknüpft, dass ein Bi-Zyklus entsteht. Und zwar aus einem Vierring und einem Fünfring. Fangen wir bei dem Vierring an. Der Vierring enthält einen Stickstoff. Neben dem Stickstoff ist noch eine Carbonylgruppe. Und wenn wir jetzt mal im Uhrzeigersinn im Vierring weitergehen, das ist am nächsten Kohlenstoff eine Aminogruppe. So. Dann geht der, hört der Vierring ja auf. Da kommt das vierte Kohlenstoff, wenn wir da im Uhrzeigersinn rumgehen. Und jetzt kommt der Fünfring, der ist direkt angeheftet. Und das erste im Fünfring, wenn wir jetzt weiter im Uhrzeigersinn weitergehen, ist ein Schwefel. Dann kommt ein Kohlenstoff mit zwei Methylgruppen vom Valin. Und dann kommt noch ein Kohlenstoff, da hängt eine Säuregruppe dran. Und dann dieser Kohlenstoff mit der Säuregruppe ist mit dem Stickstoff verbunden. Wir haben also diesen Fünfring mit einem Stickstoff und einem Schwefel, ein Thiazolidin, weil ja keine Doppelbindung mehr drin ist. Dann haben wir da an diesem Fünfring zwei Methylgruppen, und zwar geminal an einem Kohlenstoff und eine Säuregruppe.
Geminal heißt, dass die beide an dem einen Kohlenstoff sitzen.
Ah, okay. So habe ich das mal gelernt.
Ja, ich will es ja nur für die HörerInnen nochmal erklären.
Also, und diese Aminogruppe, die an dem Vierring dran sitzt, die ist meistens acyliert, mit irgendwelchen Säuren acyliert. Bei dem Penicillin, das früher das Wichtigste war oder das Erste war, beim Benzylpenicillin hängt da eben ein Benzylsäure-Rest dran. Benzylsäure ist Benzoesäure mit einem Kohlenstoff zwischen der Säuregruppe und dem aromatischen System. Und jetzt kann man noch, wenn man lustig ist, gucken, wo sind denn jetzt die Grenzen zwischen dem Cystein und dem Valin? Fangen wir da mal in dem Vierring an. Da gehen wir zwischen der Carbonylgruppe und dem Stickstoff. Dann wenden wir uns nach rechts, gehen in dem Vierring. Über dem Stickstoff machen wir eine Grenze. Und dann gehen wir im Fünfring zwischen dem Schwefel und dem Kohlenstoff mit den zwei Methylgruppen durch. Dann ist oberhalb dieser Linie ist das Cystein natürlich. Die Carbonylgruppe gehört zur Carboxylatgruppe des Cysteins und die NH2-Gruppe, klar, gehört zum Cystein. Der Schwefel gehört zum Cystein. Und unterhalb dieser Trennlinie haben wir den Stickstoff vom dem Valin, daneben die Carboxylatgruppe vom Valin und eben noch dieser Kohlenstoff mit den beiden Methylresten. Das ist ja eine verzweigte aliphatische Aminosäure, das Valin.
Und klar zeigen wir das Bild natürlich auch in den Shownotes und auch jetzt als Kapitelbild.
Ja, und dieser Baustein, das wollte ich noch dazu sagen, da ist ja nicht Penicillin, sondern da heißt 6-Aminopenicillansäure. Ohne irgendeinen Rest an der Aminogruppe, einfach nur dieser Baustein, den ich zu Anfang erwähnt habe mit dem NH2 an dem Vierring dran, das ist 6-Aminopenicillansäure, APS. Das ist die Grundstruktur aller Penicilline.
Die ändern sich im Endeffekt nur dann an der NH2-Gruppe, so wie du es vorhin gesagt hast, dass man dort unterschiedliche Substituenten, also Verlängerungen dran baut.
Ganz genau. Und dann kann man auch die Säuregruppe, die frei ist, die kann man verändern. Da kann man Prodrugs draus machen. Das ist das Letzte, was wir noch heute kurz besprechen wollen. Aber jetzt erstmal weiter. Wo kommt denn das Penicillin her? Es ist ja ein Naturstoff, wird von Schimmelpilzen gebildet, und zwar von Penicillium notatum. So heißt dieser Schimmelpilz. Penicillium, also Penicilline, Penicillansäure und so weiter, kommt von dem Namen dieses Schimmelpilzes. Und entdeckt worden ist die antibakterielle Funktion dieser Penicilline schon 1928, und zwar von dem Engländer Fleming. Der hat das eigentlich zufällig entdeckt. Der hatte so eine Kultur von diesem Schimmelpilz und hat plötzlich gesehen, dass da Bakterien, die drumherum waren, dass die verschwunden sind. Dann hat man also gewusst, oh, das ist also ein antibakterieller Wirkstoff, der wird von diesem Schimmelpilz gebildet. Hat dann aber furchtbar lang gedauert, bis man das überhaupt einsetzen konnte, das erste Mal. Und das ist 1941 zum ersten Mal, ist also so ein, ich weiß nicht genau, was das dann war, also von Penicillium notatum irgendwie so eine Auszug oder was, ist da eingesetzt worden als antibakterieller Wirkstoff und am Menschen und leider erfolglos. Also das war der erste erfolglose Einsatz von diesem Beta-Lactam. Jetzt haben wir ja die Struktur vor Augen.
Weißt du eigentlich, wer die Struktur aufgeklärt hat? Zufällig. Weil witzigerweise ist mir die Frau, die aufgeklärt hat, 45, das ist die Dorothy Crawford Hodgkin.
Ja, natürlich weiß ich das eigentlich. Habe ich vergessen.
Ist immer schade, weil keiner kennt die Frau. Ja. Die hat ja ganz tolle Sachen gemacht. Ich bin da nur drüber gestolpert, weil die ja auch die Struktur von Insulin aufgeklärt hat. Und du weißt ja, ich habe in meiner Doktorarbeit ja auch Insulin gemacht. Und ich habe mich da wirklich so fast ein bisschen geschämt, aber war ein bisschen traurig, weil die hat so viele tolle Sachen gemacht. Die Struktur von Penicillin aufgeklärt. Ah, ja. Und jeder redet über Fleming, aber die Struktur, die ja auch wichtig ist zu wissen, um das chemisch noch weiter zu entwickeln.
Also ist fast wichtiger, aber das kann man nicht sagen, allein das zu erkennen Fleming war auch wichtig. Aber richtig, es ist mindestens so wichtig, die Struktur aufzuklären, denn die will ich jetzt ja gerade drüber reden quasi, denn ohne die Struktur genau zu kennen, die dreidimensionale, kann man gar nicht verstehen, warum das wirkt.
Das ist auch wirklich dann die moderne Wirkstoffforschung, dass du dir wirklich überlegst, wie funktioniert das Ding, weil vorher Fleming, der konnte ja nur phänomenologisch, der sieht halt, okay, die Bakterien wachsen dort nicht. Ja, also muss da was drin sein, was die Bakterien tötet. Und hat dann versucht, dann mit Trial and Error was zu extrahieren daraus, so lange, bis er das gefunden hat, was da aus dem Pilz...
Ja gut, aber er hat sich nicht dafür interessiert, wie es wirkt. Das war ein bisschen viel verlangt vielleicht.
Ja, aber das ist natürlich jetzt der Unterschied mit der Strukturaufklärung. Dann kann man auf einmal wissen, oh, so funktioniert's. Und man kann dann auch noch weiterdenken, ne?
Aber jetzt denken wir mal weiter und gucken mal, wieso wirkt das denn jetzt? Also wirken tun alle Beta-Lactam-Antibiotika deswegen, weil diese Beta-Lactam-Bindung, der Vierring ist der Beta-Lactam-Ring, diese Bindung zwischen der Carbonylgruppe und dem Stickstoff, die ist instabil. Wieso? Wir haben doch gelernt und schon häufig gesagt, Amide sind doch so stabil, weil wir Doppelbindungscharakter haben zwischen der Carbonylgruppe, also dem Kohlenstoff der Carbonylgruppe und dem Stickstoff im Amid. Deswegen sind die stabil. Und jetzt gucken wir uns aber mal diesen Bizyklus an und dann sehen wir, dass dieser Bizyklus geknickt ist. Mhm. Wir legen den Vierring auf den Tisch und dann guckt der Fünfring wie die Sessellehne nach oben.
Ja.
Das heißt, der Stickstoff, der ist durch diese Struktur erzwungenermaßen nicht planar.
Ja.
Er müsste ja, damit wir Doppelbindungscharakter haben können, müssten wir ja eine planare Struktur haben. Wir müssten ja trigonal planaren Stickstoff haben.
Ja. Ja.
Der ist aber tetraedrisch. Das heißt, das freie Elektronenpaar im Stickstoff, das guckt einfach so in die Gegend und kann nicht überlappen mit den Pi-Elektronen und den Pi-Orbitalen am Carbonylkohlenstoff. Deswegen ist das eine ganz instabile Bindung.
Also das Ding ist schon vorgespannt und vorgeschwächt, sodass, wenn das an so ein reaktives Zentrum rankommt, auch direkt
sofort snap geht's auf. Das ist die Voraussetzung, wenn die Struktur nicht so aussehen würde, ist natürlich auch durch den dicken Schwefel bedingt, dass es da so geknickt ist. Der braucht ja Platz. Und kann nicht in die Ebene, da liegt sozusagen dann da oben. Nur wegen der dreidimensionalen Gestalt ist diese eigentlich Amidbindung in Anführungsstrichen instabil. Jetzt gibt es bei den Penicillinen, mit dem Einsatz der Penicilline, eine ganze Reihe von Problemen. Das erste Problem ist das, dass so Moleküle wie Benzylpenicillin, also diejenige Struktur oder diesjenige Penicillin-Molekül, das zuerst in der Therapie verwendet worden ist, ganz zu Anfang, dass das Säure instabil ist. Das heißt, man kann das nicht oral geben, was natürlich ein großer Nachteil ist. Wenn man sich jedes Mal da injizieren muss, dann gibt's viele Patienten, die sich dagegen wehren wollen. Außerdem ist es schwierig und gibt alle möglichen Probleme mit Injektionen und ach, weiß man ja. Also
man kann schlichtweg einfach die Patienten nicht alleine lassen damit, ja, sondern man braucht immer geschultes Personal, das das richtig appliziert. Natürlich.
Und kann nicht mit der Packung nach Hause schicken und sagen, so jetzt spritzt dich mal mehrmals am Tag. Das ist also ein Problem. Dieses Problem konnte man durch Strukturvariationen verändern. Das ist also chemisch nicht so schwierig. Also muss vielleicht ganz kurz wenigstens sagen, was passiert denn da? Es ist so, dass dieser Vierring, das ganze Molekül umgebaut wird im Sauren und ein anderes Molekül entsteht, das eine völlig andere Struktur hat, stabil ist und überhaupt keine Wirkung
mehr hat. Ja, klar, wenn es stabil ist, ist natürlich in dem aktiven Zentrum auch nicht mehr reaktiv.
Und da greifen also die Säuren an, und zwar à la Carbonylgruppe, glaube ich, in der Seitenkette. Und hat man aber schnell gemerkt, wenn man da elektronenziehende Reste in diese Seitenkette reinmacht, also zum Beispiel nur benachbarten Sauerstoff an den Kohlenstoff dran macht, dann ist diese Säureinstabilität schon weg. Man kann auch an dem Benzylpenicillin, an dem Kohlenstoff, der dann noch zusätzlich zwischen dem Aromaten und der Carboxylgruppe sitzt, kann man eine Aminogruppe dran setzen. Auch der Elektronenzug der Aminogruppe reicht schon aus, um die Verbindung Säure stabil zu machen. Also das war eine chemische Veränderung, die partialsynthetisch dann mit der 6-Aminopenicillansäure gemacht werden konnte, hat man halt eine andere Säure genommen, die man da dran gehängt hat. Schwieriger ist es mit der Lactamase-Empfindlichkeit. Mhm. Die Bakterien sind ja, wie alle Lebewesen, nicht dumm, sie wehren sich. Also sind sie bestückt mit einem Enzym, das Lactamase heißt und das eben diese Bindung in dem Beta-Lactam spalten kann, hydrolytisch spalten kann. Und damit ist natürlich die Wirksamkeit komplett verloren. Nach dem, was wir jetzt über den Wirkungsmechanismus gesagt haben, ist es klar, wenn die schon gespalten ist, die Bindung, dann gibt's keine Wirkung. Dagegen kann man was machen. Man kann also Substanzen zusätzlich geben in Kombination mit Penicillin oder anderen Beta-Lactam-Antibiotika, die Lactamasen hemmen. Wir werden gleich eine Substanz kennenlernen. Und dann gibt es noch das Problem, dass die Substanzen recht polar sind und dass die dann besonders bei gramnegativen Bakterien häufig wenig Wirkung haben, weil sie aufgrund der Polarität die sehr lipophile Zellwand, kann man ja sagen, es gehört ja alles zur Wand dazu, nicht durchdringen können, so einfach. Also da kann man aber auch was machen. So. Und jetzt will ich gerne noch zum Abschluss für diese Episode, würde ich gerne ein Penicillin vorstellen, das auch heute noch eine große Bedeutung hat. Denn ich hatte ja schon mal kurz gesagt, aber vielleicht nicht deutlich genug, die Penicilline, die lange Jahre so wichtig waren in der antibakteriellen Therapie, die sind fast vollständig, also die klassischen sowieso vom Typ Benzylpenicillin, die sind also eigentlich aus der Therapie komplett verschwunden, weil die Bakterien eben alle resistent gegen diese sind. Egal, was man da für Seitenketten hatte und so, die haben keine Wirksamkeit mehr. Ein Molekül, das aber noch eine gute Wirksamkeit hat und auch noch heute als Penicillin in der Therapie verwendet wird, das würde ich gern vorstellen, das ist das Pifampicillin. P-I-V. Und dann Ampicillin, Pifampicillin. Und einmal hat es eine Breitspektrumwirkung. Breitspektrum-Antibiotika nennt man diejenigen, die sowohl Gram-positive als auch Gram-negative treffen können. Und das kann es, weil die eben eine recht gute Resorption haben. Das bedeutet, sie müssen lipophil genug sein. Und wie man das nur lipophil macht, in dem Fall, das will ich Ihnen kurz zeigen. Also, beim Pifampicillin haben wir das Penicillin als den Grundkörper, also die 6-Aminopenicillansäure. Und an dem Stickstoff, ich hatte ja schon Ampicillin kurz erwähnt, der hängt dran, eine Aminobenzylsäure. Das heißt, ich hatte ja gesagt, die Benzylsäure, da haben wir einen Aromaten, eine Methylgruppe und dann die Carboxylatgruppe. Und an diesem dieser Methylrest zwischen Aromaten und der Carboxylalgruppe hängt eine Aminogruppe. Das macht das Molekül, das hatte ich auch schon kurz erwähnt, auch schon säurestabil. Der Elektronenzug sorgt dafür, dass diese Umwandlung da im Vierring nicht passieren kann. Und wie macht man das jetzt lipophil? Der polarste Teil ist natürlich die Carboxylatgruppe in der 6-Aminopenicillansäure. Und jetzt wird also an dieser Carboxylatgruppe ein langer Rest dran gehängt. Und zwar ein Rest, der aufgebaut ist aus zwei verschiedenen Molekülen, also die also beide nacheinander erst abgespalten werden müssen, bevor die Carboxylatgruppe wieder frei ist und wir das wirksame Penicillin haben. Und zwar ist also direkt an der Carboxylatgruppe ist dran ein, ich sage das jetzt mal und wir beschreiben das gleich, ein Formaldehyd-Hydrat. Was ist Formaldehyd? Das ist das einfachste Aldehyd, das es gibt. Also ein Kohlenstoff mit einer Carbonylgruppe. Bei einem Hydrat wird also an dieses Molekül ein Wasser dran gehängt, sodass jetzt mit einmal dieser Kohlenstoff zwei Hydroxylgruppen hat. Die Carbonylgruppe kriegt ein Proton, also wird zur OH-Gruppe, und dann kommt noch die Hydroxylgruppe aus dem Wasser da dran. Also ein Kohlenstoff, zwei Hydroxylgruppen. Die eine Hydroxylgruppe ist natürlich verestert mit der Carboxylatgruppe der 6-Aminopenicillansäure und die andere Hydroxylgruppe, die ist verestert mit einer Säure, die man Pivalinsäure nennt, daher der Name.
Piva, ja.
Man kann das aber ganz einfach sagen. Das ist eine Trimethylessigsäure. Das ist also einfach nur eine Essigsäure, also COOH-CH3. Und statt der drei Wasserstoffe sind da drei Methylgruppen dran. Das heißt, da ist so ein großer Quirl, ganz lipophiler Methylquirl am Ende, der also dann jetzt diese Carboxylatgruppe zusammen auch mit den beiden geminalen Methylgruppen da das ganze Molekül lipophil genug macht, dass es also auch in gramnegative Bakterien reingehen
kann.
Nicht in Tuberkulosebakterien, aber in normale, in Anführungsstrichen, gramnegative Bakterien geht's rein. Damit haben wir jetzt also ein Breitspektrum-Antibiotikum. Das Problem ist, dass die ja noch diese Lactamase-Instabilität haben. Und jetzt macht man das normalerweise so, dass man dieses Molekül in einer Kombination einsetzt mit einem Lactamase-Hemmstoff. Und der älteste Lactamase-Hemmstoff, das ist lustigerweise ein Molekül, das fast so aussieht wie Penicillin. Und zwar ist es nicht die 6-Aminopenicillansäure, sondern einfach nur Penicillansäure, also ohne eine Aminogruppe. Und dann ist der Schwefel in dieser Penicillansäure, der ist doppelt oxidiert. Also haben wir einen Sulfonrest an der Stelle. Und dieses Molekül, das heißt 4,4-Dioxopenamsäure und der INN-Name ist Sulbactam. Sulbactam. Und das wird also gemeinsam angewendet. Es gibt sogar ein Präparat, wo die beiden gemeinsam vorkommen.
Das direkt in einer Tablette ist praktisch das Sulbactam und das Pivambicillin direkt drin.
Ja, das heißt dann Sultamicillin. Das ist nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass man Sulbactam gemeinsam mit dem Pivambicillin heutzutage noch sehr, sehr häufig in der Therapie von sowohl gramnegativen als auch grampositiven Bakterien einsetzen kann.
Weil man dann die Hauptnebenwirkung direkt ausschaltet und dann dieses Penicillin direkt dann auch wieder an dem Penicillin-Binding-Protein dann anhaften kann.
Also, ja, genau. Also die Wirkung der Lactamasen, die das verhindern können, die ist ja blockiert. Deswegen ist es aber auch essentiell. Es wird natürlich nicht alles Penicillin, alle Penicillin-Moleküle, die in so einer Dosierung drin sind, die werden nicht ratzfatz kaputt gemacht. Aber es werden eben viele kaputt gemacht. Und dann ist die Wirkung eben entweder zu gering oder reicht überhaupt nicht aus. Ne? Gut, das wäre jetzt erstmal das, was ich
für heute
sagen möchte. Beim nächsten Mal wollen wir dann über all die Strukturvariationen sprechen, die heutzutage wichtig sind.
Ja, genau.
Bei den Beta-Lactam-Antibiotika, aber wir wollen eben auch noch andere Antibiotika kennenlernen, die mit der Zellwandbiosynthese zu tun hatte. Also jetzt zum Beispiel die Lipidzyklus blockieren, was ja auch wichtig ist. Und die sind auch deswegen wichtig, weil das schwieriger ist für die Bakterien, sich dagegen zu wehren. Also gegen diese Beta-Lactam-Antibiotika, da können sie sich halt sehr gut wehren. Deswegen sind alle anderen Angriffsmöglichkeiten, die sind halt dann heutzutage doch sehr, sehr wichtig.
Also ich finde es ja ganz spannend. Ich finde es auch einfach als Thema spannend. Wir hatten hier schon mal auch jemanden, der schon mal mit uns gesprochen hat. Und da ging es auch ganz schnell. Und das hat man bei dir jetzt halt auch immer so ein bisschen durchblicken hören. Hier bei uns in der Leibniz-Gemeinschaft haben wir auch jetzt extra dafür einen Arbeitskreis Infections aufgebaut, weil es natürlich dieses große Problem gibt, dass wir sehr viele Resistenzen haben und sehr wenige neue Wirkstoffe, weil die neuen Wirkstoffe ja auch potenter sein sollen, beziehungsweise natürlich keine Nebenwirkungen, aber gleichzeitig auch noch aktiv sein müssen. Aber umgekehrt, und das hast du ja gerade auch gesagt, man sollte dann auch nicht gleich ubiquitär wieder verwenden, damit dann nicht gleich wieder neue Resistenzen entstehen. Das ist natürlich so ein
Problem, man soll es eben nur wirklich nur einsetzen, wenn es lebensbedrohend ist, möglichst. Ne? Oder eben so schwere Infektionen, die das vielleicht nicht lebensbedrohend ist, vielleicht zu dramatisch, aber eben sehr stark den Patienten halt da hindern, an sein normales Leben zu machen.
Ja, oder halt, wenn wirklich nachgewiesen ist, dass es sich um ein Bakterium handelt, was auch wirklich gegen dieses Antibiotikum nicht resistent ist und man es einwenden kann.
Ja, das ist ja noch ein wichtiger Punkt, dass Ärzte häufig nicht genau wissen, was für ein Bakterium diese Infektion macht. An sich müssten die immer bei jedem Mal testen. Ne?
Da gehen wir natürlich weg von der Wissenschaft. Das ist natürlich wieder ein gesellschaftliches Problem, weil man müsste natürlich das alles bezahlen. Aber da fangen wir wieder andere Dinge an, die wollen wir hier jetzt nicht mehr besprechen.
Ja, aber ganz ehrlich gesagt, dass es so ein großes Problem ist, gerade in Kliniken, und Menschen sterben deswegen. Also da weiß ich nicht, ob das nicht nur so ein Systemproblem ist. Denn an sich gehört es sich, eine Kultur anzulegen, um zu überprüfen, welches Antibiotikum wirkt, bevor man das verschreibt.
Weißt du, das große Problem ist dabei halt einfach auch, es wird halt auch oft nicht wirklich bezahlt. Und dann dauert es halt auch ewig. Ne? Also dann dauert es meistens schon zu lange. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal noch für den ersten Teil. Wir sind dann schon gespannt auf die nächsten Teile und vielen Dank für die Vorbereitung, Hans-Dieter. Mhm. Wie ihr vielleicht auch seht, liebe Hörerinnen, wir bewegen uns ganz groß auch auf unsere 100. Sendung zu. Ich hatte mir so überlegt, vielleicht können wir dazu auch ein bisschen noch was Besonderes machen. Wir würden uns da freuen, wenn wir vielleicht ein paar Fragen oder Anregungen von euch auch bekommen. Dann schreibt die uns oder sprecht die uns auf unser Telefon und wir erfüllen die natürlich dann gerne. Dann wollte ich noch ganz kurz euch darauf hinweisen, ich bin ja auch im WISPOD aktiv und vom 26. und 27.09. findet in Magdeburg an der Otto von Guericke Universität das Ganzohr Barcamp statt. Das ist das Barcamp der deutschsprachigen Wissenschafts- und Wissenspodcaster und da sind auch HörerInnen herzlich willkommen. Wir freuen uns da immer. Also falls ihr da Zeit habt an dem Wochenende, kommt einfach vorbei. Ich würde mich freuen, euch mal kennenzulernen. Ja, aber dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, jede Episode hier im Wirkstoffradio ist ein Blogbeitrag auf unserer Homepage unter wirkstoffradio.de. Dort könnt ihr uns Fragen stellen und ihr könnt uns da Anregungen hinterlassen. Wenn ihr die nicht offiziell oder öffentlich auf der Homepage machen wollt, könnt ihr das auch gerne über unsere Kontakt-E-Mail machen. Das geht über info@wirkstoffradio.de oder ihr schreibt uns einfach auf Mastodon an. Da sind wir zu erreichen unter @wirkstoffradio@podcasts.social. Oder, weil ihr diesen Podcast sowieso schon übers Telefon hört, könnt ihr uns auch über unser Feedback-Telefon erreichen. Das ist die 0049 30 74 69 10 64. Ich sag's nochmal. 0304 Berlin 74 69 1064. Und wenn ihr uns dort anruft und eine Sprachnachricht hinterlasst, dann verwenden wir die auch hier in Wirkstoffradio in einer Episode und ihr kommt auch mal in einer unserer Episoden vor. Merch könnt ihr kaufen, wie ihr wisst, unter wirkstoffradio/shop. Aber falls ihr uns wirklich unterstützen wollt, dann wäre eine kleine Rezension unter iTunes, Apple Podcasts oder panoptikum.social wirklich gut und sehr hilfreich, weil dann werden mehr Leute auf uns aufmerksam und wir können die Arbeit, die wir hier leisten, auch besser rechtfertigen. Ja, dann vielen Dank, lieber Hans-Dieter.
Gerne.
Und denk dran, alles, was wir hier besprochen haben, ist prüfungsrelevant und tschüss.
Tschüss. Prüfungsrelevant?
Ja, natürlich.